Flugshow, der deutsche Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen sowie spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews. Präsentieren euch Tobias Ruf und Luis Holuch.
Das Skispringen befindet sich noch in der Sommerpause, aber das ist natürlich für uns von der Flugshow kein Grund, nichts aufzunehmen, denn es gibt doch einiges zu besprechen dieser Tage und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Skispringen-Podcasts. Mein Name ist Luis Holuch und ich freue mich sehr, dass heute unsere Expertin Ulrike Gressler mit dabei ist. Hallo Uli.
Hallo Luis.
Ja, es ist ja jetzt doch ein bisschen was her, seitdem wir unsere letzte gemeinsame Folge bestritten haben. Das war der Saisonrückblick. Was hast du denn seitdem gemacht und wie viel Skispringen war dabei?
Ja, was habe ich gemacht? Ich hoffe, dass der Sommer endlich kommt. Und sonst, ja, normaler Alltag. Habe natürlich das von Ryo Kobayashi noch verfolgt. Das war ja dann am Ende der Saison. War nochmal bei einem anderen Podcast zu Gast, wo ich auch nochmal ein bisschen über meine Karriere erzählen durfte. Und ansonsten, ja, ist ja bis vor ein paar Wochen noch nicht so viel passiert im Skisprungzirkus, aber du hast mich ja dann auf den neuesten Stand gebracht und deswegen sind wir auch heute gemeinsam wieder hier beim Podcast zu hören.
So ist es, ja. Und bevor wir in Medias Res gehen, wie der Lateiner sagt, du hast den Podcast gerade angesprochen, wo du zu Gast warst, Skigestöber vom VSC Klingenthal mit den geschätzten Kollegen Roman Knobloch und Florian Müller, wer da gerne reinhören möchte. Wie war es denn und ja, worüber habt ihr insgesamt so gequatscht? Und einen kleinen Einblick hast du uns ja gerade schon gegeben.
Ja, also war eigentlich so ein bisschen wie unser Podcast, bloß noch ein bisschen anders natürlich aufgezogen, haben über die Karriere von meiner Seite gesprochen. Sind auch ein paar andere Dinge mal ein bisschen noch zum Vorschein gekommen, zufällig, weil mir noch ein paar Anekdoten eingefallen sind. Und natürlich mit Roman, der kennt ja auch alles und jeden so ungefähr. Und dadurch war es, denke ich, eine ganz lustige Folge. Und ich habe mich natürlich gefreut, wieder Kontakt zu meinem alten Verein zu haben. Und ja, ich schätze ja die Leute da nach wie vor sehr und werde den VSC Klingenthal halt immer in guter Erinnerung behalten. Und ja, ich habe schon gesagt, ich lasse mich mal wieder dort blicken.
Das kam in der Folge definitiv auch sehr gut zum Vorschein. Also man kann sehr gut nachvollziehen, wie du so deinen Weg gegangen bist, ja auch in der eher frühen Generation des Frauenskisprings, muss man ja wirklich sagen. Und in dieser Folge ging es passenderweise auch um euren Kampf bei Olympia dabei sein zu dürfen. Ist ja kaum zu glauben, dass es jetzt schon 10 Jahre her sind, seitdem ihr in Sochi eure Premiere quasi gefeiert habt. Du warst seinerzeit dabei. So ganz kurz haben wir auch drüber gesprochen, als du das allererste Mal bei uns zu Gast warst, aber wir haben ja inzwischen auch einige neue Hörer dazu bekommen, deswegen kannst du vielleicht nochmal kurz erzählen, so welche Erinnerungen hast du denn an die Spiele?
Erstmal war es ja ein langer Weg, dass wir überhaupt dorthin fahren durften und natürlich, wo es dann soweit war, habe ich mich riesig gefreut. Hatte natürlich auch nicht so eine leichte Saison, weil ich ja im Herbst davor eine Not-OP in Russland hatte, meine Blinddarm-OP, was mich auch sehr zurückgeworfen hat, weil eben nicht alles so gut danach war, wie man sich erhofft hat. Und dann war ich endlich wieder, sage ich mal, bin langsam wieder in Form gekommen, war in Hinsenbach, glaube ich, unter Top 8. Also schon Hoffnung, dass es dort auf jeden Fall ein gutes Ergebnis werden kann in Sochi. Aber dann hat das Schicksal wieder leider zugeschlagen und ich war schwer an Grippe erkrankt, also richtig mit 40 Grad Fieber. Ich glaube, davor hatte ich noch nie eine Grippe und konnte kaum am Training teilnehmen und so auch eigentlich das Ganze drumherum nicht wirklich genießen. Wenn ich ehrlich bin, wollte ich danach eigentlich nur noch nach Hause, weil ich auch so geschafft war. Und wenn es nicht die Olympischen Spiele gewesen wären, hätte ich bestimmt auch nicht an diesem Wettkampf teilgenommen. Ich war zum Glück dann noch halbwegs fit an dem Tag. Habe mich, denke ich, auch so ganz gut noch verkauft, bin da über 90 Meter gesprungen, aber hatte natürlich überhaupt keine Chance, irgendwie in den vorderen Rängen mitzuspringen. Und natürlich war die Enttäuschung damals auch sehr groß. Klar, die Carina Vogt hat Gold gewonnen. Haben wir uns natürlich alle gefreut. Das war, denke ich, auch ein wichtiger Meilenstein. Auch, denke ich, was unsere Verbandsseite angeht, die Unterstützung, die Aufmerksamkeit. Ich denke, da hat auf jeden Fall, sag ich mal, mit die Richtige gewonnen, wenn man das so sagen darf. Aber klar war meine persönliche Enttäuschung sehr hoch, weil es war natürlich auch mein Traum, bei Olympischen Spielen eine Medaille mal zu gewinnen. Und das war damals auch ziemlich innerlicher Konflikt, wenn ich ehrlich bin, das natürlich einerseits sich mit Carina zu freuen und andererseits das zu verarbeiten, dass es ausgerechnet eben zu den Olympischen Spielen, ja, dass es mich da so erwischt hat. Und mir war damals schon bewusst, ich war ja dann auch schon 27, dass das vielleicht auch meine letzten Olympischen Spiele sein könnten. Und so war es ja dann leider auch, weil ja, es war dann einfach, nach der Blinddarm-OP war einfach so ein Knick drin in meiner Karriere und wo ich dann eher mit Verletzungen zu tun hatte. Und Sei es drum, es ist schön, dass es olympisch ist, dass es jetzt fester Bestandteil ist, dass damals Carina gewonnen hat. Und ja, ich freue mich jedes Mal, wenn die Mädels wieder dabei sind und natürlich jetzt nicht nur noch die eine Chance haben, sondern gleich mehrere Chancen bei den Olympischen Spielen.
Das ist ja auch definitiv was, was sich seitdem wirklich in die positive Richtung entwickelt hat. Es kam ja 2022 das Mixteam schon mit dazu, ja ein Wettbewerb, von dem wir alle sehr, sehr große Fans sind, wo wir sagen, das müsste es viel öfter geben, auch im Weltcup. Und 2026 kommt ja dann noch die Großschanze mit dazu. Das steht jetzt zwar nicht in unserem Sendungsdokument, was ich vorbereitet habe, aber das denke ich mal ja auch nur ein Schritt, der A verdient ist. Das haben sich die Frauen inzwischen erarbeitet und ja, eben nochmal eine zusätzliche Medaillenchance.
Ja, und ich denke, damit sind sie dann auch gleichwertig den Männern gestellt. Und ja, ich denke, jeder freut sich, dann die Mädels auch auf der Großschanze zu sehen. Und natürlich haben wir schon in den letzten Folgen immer gesagt, es gibt eben Mädels, die kann man nur auf die Großschanze springen lassen, so ungefähr. Und dann sind sie vorne dabei. Und ich denke, da gibt es einige Kandidaten, die sich da besonders drüber freuen, dann eine Chance auch auf der Großschanze zu haben.
Absolut, ja. Und ihr merkt schon, es geht heute viel um das Thema Großereignisse, denn es hat sich doch jetzt in der letzten oder vorletzten Woche einiges ergeben und alles hat damit angefangen, dass der Internationale Skiverband, nämlich die FIS, seinen 55. Kongress abgehalten hat in Reykjavik in Island, auch eine sehr ungewöhnliche Location, wobei, wenn man jetzt überlegt, dass der letzte aufsehenerregende Skisprung in Island stattgefunden hat, dann vielleicht passt das doch ganz gut. Aber man kann vorab schon mal sagen, der ist sicherlich nicht so gelaufen, wie man sich das erhofft hat. Denn es sollten insgesamt drei Großereignisse vergeben werden. Die Skiflug-WM 2028, die ersten FIS Games auch 2028. Und die nordische Ski-WM 2029. Also eigentlich sollten wir jetzt über drei Ausrichter sprechen. Allerdings kam es dazu, dass tatsächlich nur eines dieser Events vergeben wurde, nämlich die Skiflug-WM 2028 mit Planica. Ja, ich habe mir jetzt aufgeschrieben, wie bewertest du diese Ausbeute für die nordischen Disziplinen?
Ja, wenn ich mal überlege, vor, keine Ahnung, 10, 15 Jahren, da waren so viele Bewerber für eine FIS-WM dabei und wo man sich gar nicht entscheiden konnte, wer wird denn nun Austragungsort werden, gerade wo auch Planitzer gescheitert ist das erste Mal und die es auch verdient hätten, ich glaube gegen Oberstdorf, Luis Planitzer das erste Mal.
Die hatten sich, glaube ich, 2017 schon das erste Mal beworben.
Genau, also wie oft die sich
Ja.
jetzt bewerben mussten, dass sie überhaupt dann
Ja.
mal die Ski-WM bekommen. Und ja, es kostet alles mehr Geld. Es gibt immer mehr Sportarten, das darf man auch nicht vergessen. Und ja, wie gesagt, es kostet alles mehr Geld. Natürlich sind auch viel mehr Sportarten dazugekommen oder Disziplinen eher. Und jeder Veranstalter überlegt natürlich Risiko, Kosten, eben was eben alles dazugehört. Vielleicht auch Sicherheitslage in manchen Ländern. Und man merkt ja überall, jedes Land scheut sich eigentlich mittlerweile auch Großereignisse auszutragen, weil es eben so ein Riesenaufwand geworden ist und Kosten-Nutzen-Faktor, ja, so rechnet ja mittlerweile jeder. Und man merkt ja auch, dass die Leute nicht mehr so dahinter stehen, vielleicht weil es auch zu viel geworden ist in der ganzen Breite. Und natürlich, wenn sie jetzt noch ein großes Ereignis mehr dazu haben möchten mit den FIS Games, was du gesagt hast in den Zwischenjahren, also ich weiß nicht, ob die FIS sich da wirklich einen Gefallen mit tut.
Aber das ist ja eine Tendenz, die wir leider in so ziemlich allen Sportarten wahrnehmen, dass es jetzt immer mehr und immer größer wird. Ich meine, wir befinden uns in einem Land, was gerade eine Fußball-Europameisterschaft austrägt, die früher mit 8 Nationen abgehalten wurden. Jetzt sind wir bei 24 und irgendwie scheinen die Verbände drauf zu sein, Mensch, das wollen wir aber auch so haben. Also wir möchten auch möglichst viel haben. Dagegen ist die Skiflug-WM an sich natürlich schon ein sehr, sehr traditionelles Event. Die gibt es seit 1972. Planica ist Rekordausrichter und ich meine, sie haben selbst zu Corona-Zeiten hinbekommen, da ein schönes Event aufzuziehen. Sie waren auch der einzige Bewerber, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Aber die einzige Frage, die aktuell aussteht, ist, dürfen die Frauen dann auch mit dabei sein? Denn diesen Wunsch haben die Organisatoren in der Bewerbung explizit geäußert und der wurde auch berücksichtigt. Und der Plan ist jetzt, ja, die weitere Entwicklung abzuwarten und dann im Frühjahr 2027, also ein knappes Jahr vor dieser Weltmeisterschaft, zu entscheiden, ob die Frauen dann mit dabei sein dürfen. Erstmal die Frage, klingt das für dich nach einem schlüssigen Konzept?
Naja, so viel Zeit ist dann ja nicht mehr und ich denke, man soll ja dann die Frauen wenigstens zweimal im Plan zerfliegen lassen, bevor dann auch so ein Großereignis ist. Also wird das, glaube ich, tendenziell sehr knapp. Das Gute ist ja, die Skiflug-WM wird ja alle 2 Jahre vergeben. Also ich denke, selbst wenn die 2027 jetzt nicht dabei wären, 2027, war ich jetzt richtig?
28, ja.
28, Entschuldigung. Denke ich, sind sie spätestens 2030 dabei. Jetzt hat man ja auch erstmal das Feld mit 15 Teilnehmerinnen. Also das heißt ja auch, das Feld müsste aufgestockt werden. Und da ist natürlich jetzt der Zeitplan, wenn man ehrlich ist, sehr knapp. Also ich denke, sie sind schon auf dem richtigen Weg. Vielleicht machen sie ja dieses Jahr mit 20 Teilnehmerinnen, sehen, dass das funktioniert. Die Qualität wird ja jetzt auch rasant schneller und besser, umso öfter die Frauen auch skifliegen dürfen. Ich finde es natürlich super toll, dass der Verband von Slowenien sich jetzt so einsetzt für das Frauenskispringen, weil das war ja die Jahre davor auch gefühlt nicht immer so, aber die geben ja jetzt richtig Gas und das freut mich auf jeden Fall und das ist der richtige Weg. Was die FIS jetzt draus macht, wir werden sehen.
Ja, ist tatsächlich, glaube ich, alles eine Zeitfrage, weil man hat jetzt für die kommende Saison, also 2024, 2025, das Teilnehmerfeld schon auf 25 Springerinnen aufgestockt. Das finde ich auch absolut machbar und nachvollziehbar. Die Masse gibt es mittlerweile. Einziger Nachteil ist, es wird halt weiterhin nur in Vikersund geflogen, die zwei Wettkämpfe bei der Raw Air, wie die letzten 2 Jahre auch. Oberstdorf stand im Kalenderentwurf, zumindest für diese Saison, ist dann leider wieder rausgekickt worden, auch relativ kurzfristig. Und das wäre eigentlich vor Planitzar die nächste Flugschanze, auf die man gehen möchte. Dazu hat sich die FIS auch schon bekannt. Aber selbst da wird es schwierig, das vor Olympia schon hinzubekommen. Also sie sind jetzt im kommenden Winter nicht mit dabei. Und dann ist die Skiflug-WM 2026 ja in Oberstdorf und da werden die Frauen nun mal nicht dabei sein. Also ich glaube, es wird tatsächlich, so wie du sagtest, ziemlich, ziemlich knapp.
Und ich denke, es ist gut, es ist ja auch ein Zeichen, dass die FIS dann doch das Skifliegen möchte, wenn sie jetzt das Teilnehmerfeld auf 25 Teilnehmern aufgestockt hat. Man darf auch nicht vergessen, dass es auch vielleicht dann doch nicht auch zu schnell geht oder zu viel, weil wenn dann doch mal was passiert, dann kann es auch mal eine Rolle rückwärts wieder geben und dann nehmen sie es vielleicht ganz aus dem Programm. So ehrlich muss man jetzt auch mal sein. Und wie gesagt, es ist schön, die Entwicklung. Es würde mich natürlich freuen, wenn sie 2028 dabei sind, aber ich denke, wenn sie noch 2 Jahre dann warten müssen, dass sie bei einer Skiflug-WM dabei sind, wird es jetzt nicht das Frauenskispringen zurückwerfen.
Ich habe jetzt ehrlicherweise den Turnus der Weltmeisterschaften nicht auf dem Kopf, im Kopf, aber es könnte tatsächlich dann sogar sein, dass 2030 Vikersund wieder dran wäre und das würde ja so
Passen.
gesehen passen, ja. Okay, dann hätten wir das Thema Skiflug-WM fürs Erste abgearbeitet und kommen zum ersten Event, das nicht vergeben wurde, eben die FIS Games. Und ich glaube, das ist ein Begriff, den man den Leuten da draußen erstmal noch erklären muss, weil er jetzt noch nicht so präsent stattgefunden hat in der Öffentlichkeit. Das ist eben ein Großereignis mit dem wesentlichen Unterschied, dass die FIS das im Unterschied zu WM und Olympia komplett selbst vermarkten kann. Und da geht es ihnen im Wesentlichen drum. Und das soll in den Jahren stattfinden, wo WM und Olympia eben nicht stattfinden. Angedacht eben 2028, dann 2032, 36 und so weiter. Insgesamt soll die Veranstaltung 16 Tage dauern, also im Prinzip analog zu Olympia. Und es sollen alle FIS-Sportarten an einem Ort vereint sein. Und dazu gehört eben auch das Skispringen. Fix angedacht sind Einzel- und Teamspringen auf Groß- und Normalschanze und dazu ein Mixteam. Im Prinzip das Gleiche, was wir ja auch bei Weltmeisterschaften sehen. Plus, es gibt die Option, dass, wenn sich der passende Ausrichter bewirbt, sogar ein Skifliegen dazu kommen könnte. Erstmal losgelöst von dem, über das wir gleich noch sprechen, wie findest du erstmal die Idee an sich?
Ja, das hatten wir ja schon kurz angeschnitten. Ich denke, langsam manchmal ist weniger mehr. Also ich weiß nicht, ob es wirklich den Sportlern und auch den Sportarten so gut tut, noch ein großes Ereignis dann zu haben. Weil irgendwann hat es dann vielleicht auch keine Wertigkeit mehr. Man sagt dann, dann ist man dort Weltmeister, dann ist man, ich weiß gar nicht, wie man das dann nennt, wenn man dort gewinnt.
Ja,
Dann hat man
guter
noch die
Punkt.
ganzen Tourneen. Ja, was ist denn nun wirklich wichtig und entscheidend? Und dann steht das zwar vielleicht drauf, man hat die FIS-Tour gewonnen oder wie man das dann auch insgesamt nennt. Und sie tun sich ja jetzt schon schwer, einen Veranstalter zu finden. Und jetzt wollen sie noch mehr Athleten irgendwo an einen Ort unterbringen. Und gerade bei den Männern ist ja der Wettkampfkalender doch sehr, sehr voll. Und dann kommt dieses auch noch oben drauf, beziehungsweise die dann nicht mit dorthin fahren dürfen. Die haben dann wieder eine riesengroße Pause mitten in der Saison. Also die haben dann fast gar keine Chance mehr, sich irgendwo anzubieten. Das kommt ja auch dazu. Ich weiß nicht, ob das insgesamt für die Sportarten, für die Entwicklung so gut ist, aber ich kann da ja wieder Fußball herannehmen. Jetzt gibt es die Conference League und dies noch, aber wer erinnert sich denn noch an den Sieger? Also das ist jetzt schon, müsste ich schon überlegen, wer hat denn da gewonnen?
Ja.
Und wenn es nicht vielleicht gerade noch eine deutsche Mannschaft war und ich bin jetzt auch doch ein bisschen Fußball interessiert. Also ich weiß nicht, ob das nicht irgendwann alles zu viel führt, auch für die Athleten. Und Man hat ja dann immer nur noch ein Großereignis, also ist es ja dann irgendwann auch nichts mehr Besonderes in meinen Augen.
Ja, das ist auch das, was von einigen Verbänden sogar öffentlich angemahnt wurde, dass man schon dann gar nicht weiß, wie heißt denn jetzt überhaupt der Titel und wie ist die Wertigkeit von diesem Ding? Ist es jetzt wertvoller als eine Weltmeisterschaft oder hauptsächlich darin begründet, dass es halt seltener stattfindet als eine Weltmeisterschaft? Also ja, da sind, glaube ich, noch sehr, sehr viele offene Fragen zu klären. Genauso ja, das Teilnehmerfeld, soweit sind wir ja noch gar nicht gekommen, dass man sagt, wer darf da überhaupt mitmachen. Und dass das so ist, liegt daran, dass man bislang keinen Ausrichter gefunden hat. Im Mai 2023 wurde das Bewerbungsverfahren offiziell eröffnet. Es gab allerdings dann nur zwei, die sich überhaupt dann bis zum Schluss mehr oder weniger gehalten haben. Das ist einmal Lillehammer Hafjell in Norwegen und St. Moritz Engadin in der Schweiz. Es gab dann eine Evaluierungsgruppe, die von der FIS gegründet wurde und mit diesen beiden Bewerbern gesprochen habe. Und eigentlich wollten sie eben beim FIS-Kongress den Gastgeber präsentieren. Die Norweger haben sich dann Mitte März schon wieder zurückgezogen, weil sie gesagt haben, uns ist das finanzielle Risiko zu groß. Wir wissen nicht, ob wir überhaupt eine schwarze Null schreiben. Und unterm Strich, wie gesagt, gab es jetzt keinen Bewerber. Und auch FIS-Präsident Johann Elias hat gesagt, es gibt noch einige offene Fragen zu klären, die man jetzt im Sommer dann abarbeiten will. Und die große Frage ist, was lernen wir daraus? Oder anders gefragt, ist die Idee an sich vielleicht damit sogar schon gescheitert?
Naja, also so wie du es jetzt erklärt hast, klingt es ja fast danach, weil wenn das so ankommen würde, dieses große Ereignis, dann hätten wir jetzt gerade, weil es ja dann das erste Mal der Austragungsort stattfinden würde, hätten wir jetzt vielleicht 5, 6, 7 Bewerber, die wirklich daran interessiert wären. Aber wie gesagt, es wird ja alles schwieriger. Ich habe das ja auch schon oft gehört, Ehrenamt wird immer weniger, weil die Leute nicht mehr die Zeit dafür haben oder das Interesse. Es ist ja schon so schwierig, manchmal überhaupt so ein Weltcup-Wochenende auszutragen. Ziehen wir jetzt Klingenthal, wenn das Wetter dann auch noch nicht passt. Und da sprechen wir, dass eigentlich nur drei Wettkämpfe stattfinden an so einem Wochenende. Aber da müssen ja so viele Pisten präpariert werden, wenn sie wirklich alle Sportarten vereint haben möchten. Da muss der ganze Kalender angepasst sein von allen Sportarten. Das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor, sehr komplex. Und die Wetterlage, sind wir ehrlich, wird ja auch nicht besser. Also gerade auch, wo wir gesagt haben, dort ist es schneesicher, ist es ja teilweise auch nicht mehr. Also haben wir ja die Saison auch wieder erlebt. Und ich denke, das Risiko ist für alle Veranstalter viel zu hoch. Und jetzt sagen wir mal zum Beispiel, Klingenthal würde sich für dieses Ereignis bewerben. Ich weiß gar nicht, wo die alle untergebracht werden würden. Ich glaube, da hätten wir welche, die in Leipzig noch schlafen müssten, so ungefähr. Also ich denke, das ist einfach zu groß gedacht. Das sind ja dann fast schon kleine Olympische Spiele.
Das Problem hätten wir ja jetzt selbst bei St. Moritz Engadin gehabt, weil die haben keine Sprungschanzen. Das heißt, du hättest in der Schweiz dann in Einsiedeln oder in Engelberg springen müssen. Und in Engelberg gibt es keine Normalschanze. Das heißt, du hättest auch da nochmal wieder ausweichen müssen. Und irgendwo, also für mich hat es irgendwo sinnbildlich gesprochen, dass vor allem der ÖSV öffentlich sich sehr, sehr deutlich dagegen positioniert hat. Die haben gesagt, wir haben so viel mit unseren regulären Weltcup-Veranstaltungen zu tun und dann haben wir nächstes Jahr noch eine alpine Ski-WM und wollen uns zukünftig auch noch auf solche Ereignisse bewerben. Das reicht uns völlig. Und der DSV, der war da ein bisschen zurückhaltender, aber wir wissen ja leider auch, dass gerade die beiden Verbände und dann noch einige andere sich nicht ganz grün sind mit FIS-Präsident Elias. Und ich glaube, an solchen Sachen sieht man das dann auch noch mal ganz gut.
Ja, man darf ja auch nicht vergessen, jetzt reden wir von Großereignissen, Weltcup. Es gibt ja auch noch diese kleinen Wettkämpfe, COC. Das ist ja eigentlich auch schon ein großes Event. Wenn ich weiß, was da auch für Kosten schon auf den Verein oder auf den Veranstalter zukommen, dann haben wir Alpencup, wir haben FIS-Cup, wir haben Deutschlandpokal, ÖSV-Cup, wie es überall eben heißt. Das darf man ja auch nicht vergessen, wo man immer wieder Leute motivieren muss, mitzuhelfen. Und das wird ein bisschen vergessen. Die sehen immer nur dieses Großereignis. Aber dass ja unten die Basis geschaffen wird und dass man unten anfangen muss. Und da finde ich, man sollte viel mehr noch vielleicht für den Nachwuchs ein paar Wettkämpfe machen auf kleinerer Ebene. Das wäre in meinen Augen viel wichtiger, dass man überhaupt den Nachwuchs hat, weil es nützt nichts, große Ereignisse und in 10, 20 Jahren hat man überhaupt nicht mehr die breite Masse oder die Qualität dann in dieser Sportart. Und wie gesagt, die Helfer, weil irgendwann sagt ein Verein, wir schmeißen komplett hin, weil wir schaffen es einfach nicht mehr. Die sind ja froh, die kleinen Vereine, wenn sie Trainer haben, die sich jede Woche hinstellen und das Training erstmal mit dem Nachwuchs absolvieren.
Und dann natürlich noch ein Faktor, der dann wieder den noch größeren oder diesen Vereinen, die jetzt sowieso erstmal kleinere Veranstaltungen organisieren, im Wege steht, ist ja dann auch das Preisgeld. Weil wenn du jetzt einem Continental-Cup-Ausrichter sagst, Leute, zahlt mal bitte, weiß ich nicht, 10% mehr, dann überlegen die sich auch schon, ob sie das machen. Da muss man wirklich sehr, sehr behutsam sein, finde ich. Und das ist natürlich eine Thematik, die sich auf Weltcup-Ebene nochmal ganz anders widerspiegelt und gerade im Frauenskispringen aktuell immer noch ein sehr, sehr schmaler Grat ist. Also man merkt dann schon, hängt enorm viel dran. Da muss man sehr, sehr behutsam mit sein und aufpassen, dass man die Veranstalter, die man hat, dann irgendwo auch nicht vergrault. Und ich finde, auch da wieder ist das Frauenskispringen ein sehr, sehr gutes Beispiel für, weil du kannst es nochmal besser beurteilen als ich. Ihr seid ja zu COC-Zeiten in ganz anderen Wettkampforten gesprungen, als die, die es dann auch noch in den Weltcup geschafft haben. Von denen sind ja gar nicht mehr so viele übrig.
Ja, wir hatten ja auch einen viel größeren, breiteren Wettkampfkalender. Also da waren wir wirklich jedes Wochenende unterwegs. Das war eine tolle Zeit als Athletin. Und ja, dann sind die Kosten irgendwo explodiert. Man musste auch gucken, dass die Fernsehrechte immer vergeben werden. Und dann wurde es eben schon schwieriger, mit vielen Wettkampforten zusammenzufinden. Und was ich auch noch sagen wollte, jetzt betrachte es mal als Zuschauersicht. Wenn ich weiß, ey, ich habe jedes Jahr ein Großereignis und ich kann mir jedes Jahr irgendwo die Athleten anschauen, na ja, dann suche ich mir das punktuell raus, was vielleicht in meiner Nähe ist. Dann hast du noch mehr Zuschauerschwund an den Veranstaltungen, also weil es auch für den Zuschauer ja nichts mehr Besonderes ist, weil ich ja dann fast überall gehen kann, wenn ich überhaupt gehen möchte. Und wir haben ja in Planitzer gesehen bei der WM, wenn die Ticketpreise dann noch so hoch sind, kommt niemand mehr. Also die Leute sind auch nicht mehr bereit, alles dafür zu geben. Das wird ein bisschen vergessen. Habe ich aber vielleicht noch alle 2 Jahre, und das ist ja auch schnell vergangen heutzutage, ein großes Ereignis. Dann habe ich vielleicht auch wieder mehr Zuschauer. Das Event ist dann vielleicht viel besser in Erinnerung. Ich rede auch 2019, da war ich eben auch. Kommentatorin waren Seefeld, das war eine super WM, weil eben alles gepasst hat, vom Wetter, vom Austragungsort, von den Zuschauern. Aber wenn das dann gang und gäbe ist, ja, dann ist es ja selbstverständlich.
Ja, auch deswegen sind wir natürlich sehr gespannt, wie die kommende nordische Ski-WM in Trondheim laufen wird. Ich meine, die haben jetzt im Vorhinein schon sehr, sehr viel investiert, haben die Infrastruktur auf den neuesten Stand gebracht, die Schanzen komplett neu gebaut. Der Ticketverkauf, was man so hört, läuft noch relativ schleppend. Wir hoffen nicht, dass wir da Planitzer 2.0 erleben, auch wenn Trondheim natürlich jetzt nicht ganz so bekannt ist fürs frenetische Publikum. Aber wäre schon mal wieder schön, so eine ähnlich stimmungsvolle WM zu erleben wie in Seefeld. Und damit haben wir die Brücke dann auch geschlagen zur WM 2029. Das wäre ja dann die übernächste nach Falun 2027. Auch da gab es nur einen Bewerber, und zwar mit Lahti. Aber es hat sich ja schon rumgesprochen, dass die Kasse beim finnischen Verband jetzt nicht allzu prall gefüllt ist. Und dann war es auch nicht mehr ganz so überraschend, dass es dann hieß, die Bewerbung wurde erstmal abgelehnt. Sie haben jetzt seitdem aber nochmal 30 Tage Zeit zum Nachbessern bekommen. Der Kontrast dazu, bei der gleichen Veranstaltung wurden auch die Weltmeisterschaften im Ski Alpin vergeben. Da wurde eigentlich gesagt, ja, wir vergeben erstmal nur 2029. Und dann hieß es aber, wir haben drei so starke Bewerbungen bekommen, dass wir die 2031er WM gleich mitvergeben haben. Ja, was macht das mit dir, wenn du sowas hörst?
Naja, da sehen wir ja eben den Trend auch wieder dahin. Ich bin nordisch, hat man halt nordische Kombiniere, die Langläufe, die Skispringer. Also man muss schon sehr viel präparieren, sehr viel organisieren. Es ist einfach schon ein Tick größer, diese FIS-Nordische Ski-WM, im Gegensatz zu Ski Alpin. Und ja, das ist ja, das meine ich ja. Wir hatten vor ein paar Jahren auch noch damals so viele Bewerber für eine Ski-WM, wo alle Austragungsorte ein super Konzept hatten und wurden trotzdem abgelehnt und mussten sich 2, 3, 4 Mal bewerben, ehe sie dann endlich den Zuschlag bekommen haben. Und so eine Bewerbung kostet ja auch Geld, das darf man ja nicht vergessen. Und währenddessen altern ja auch die Anlagen. Wenn sie Pech haben, müssen sie, weil sie dann vielleicht nicht den Zuschlag bekommen haben, 2 Jahre später die ganzen Schanzen nachbessern oder die Langlaufstrecke. Und ja, es ist eine traurige Tendenz und man sieht ja auch eigentlich daran, ich weiß noch, ich war 2015 Ski-WM Falun. Jetzt ist ja eigentlich Falun schon wieder dran, wenn man eigentlich weiß, wie lange es gedauert hat, dass man eigentlich mal wieder eine Ski-WM dann zugesprochen bekommt. Das sieht man ja, Lahti ist auch noch nicht so lange her, 2017. Wenn die jetzt 2029 ist, sind gerade mal 10 Jahre, also gerade mal 2, 3 WM dazwischen und schon wieder hat der Veranstalter eine Ski-WM. Also es sind eigentlich immer die gleichen Orte, wenn man sich das mal genau überlegt. Und das ist eigentlich, da müsste man mal ansetzen, nachbessern, warum das so ist, warum sich so wenige nur noch dafür bewerben.
Und jetzt gerade im Falle von Falun ja durchaus überraschend, weil ist jetzt keine Skisprung-Hochburg, also die machen und nordische Kombination ja erst recht nicht. Also da geht es halt viel ums Thema Langlauf. Und also natürlich muss man froh sein, dass es diese Ausrichter gibt, weil ansonsten ständen wir jetzt leer da. Das wäre halt auch nicht schön, aber da bin ich schon vollkommen bei dir, dass man sich mal fragen muss, warum gibt es denn nicht mehr potenzielle Kandidaten und vielleicht auch mal Orte, die man so jetzt in den letzten Jahren nicht so oft gesehen hat, weil auch das ist ja eine Tendenz, die sich verfestigt, dass der Kalender mehr oder weniger Copy-Paste aus den vergangenen Jahren ist. Also da ist wenig Abwechslung drin und das ist echt ein bisschen schade.
Zum Beispiel auch mal wieder Japan. Wäre ja auch mal wieder schön.
Ja,
Das, klar, ist es für
absolut.
die Europäer dann nicht so, aber die Japaner sind ja auch gerade Skisprung begeistert. Aber einfach mal, auch als Athlet freut man sich ja eigentlich mal, wenn man irgendwo eine Ski-WM hat, wo schon der Sport auch wirklich etabliert ist. Ich meine jetzt nicht wie Sochi, wo es ja eigentlich sonst kein Skisprungort ist oder überhaupt Wintersportort ist. Also ich meine schon Orte, wo auch wirklich der Wintersport etabliert ist, wo es auch eben Weltcups gibt. Ja. Oder auch, ich glaube, auch wenn man mittlerweile in Amerika wieder mal sowas angehen würde, man sieht ja, wie die Weltcups beim Skispringen angekommen sind. Also ich glaube, für eine Stimmung sorgen die auf jeden Fall, wie in Salt Lake City, könnte ich mir auch gut vorstellen.
Und es das heißt ja nicht umsonst Weltmeisterschaft und nicht Europameisterschaft, davon mal abgesehen. Genauso wie
Ja, das
der
kommt auch
Weltcup ja auch
dazu.
Weltcup heißt, ne? Davon in dem Sinne auch nicht vergessen. Bei Olympia hast du ja gerade schon richtig angesprochen, war es ja jetzt in den letzten Jahren eben so, dass diese Spiele in Amerika und in Asien eben stattgefunden haben. Deswegen war die Freude doch schon ziemlich groß, als es dann bekannt gegeben wurde, dass die Spiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo stattfinden, sprich in Italien. Auch die letzten europäischen Olympischen Spiele, wenn man das so nennen will, 2006 waren ja in Torino, also auch in Italien. Da schließt sich dann irgendwo so der Kreis. Aber genau damit in Verbindung gab es dann kurz nach dem FIS-Kongress dann die Botschaft, dass der Weltcup in Predazzo, wo Skispringerinnen, Skispringer und nordische Kombinierinnen und nordische Kombinierer eigentlich die neuen Olympiaschanzen testen sollten, abgesagt wurde, weil die Anlage nicht rechtzeitig fertig wird. Ist das eine Absage, die wehtut? Mal so gefragt.
Jein, würde ich sagen, weil schlimmer wäre es, die Schanzen wären dann nicht fertig, wenn das Großereignis stattfindet. Weil so hatte ich erst die Überschrift kurz im Kopf, wo ich gelesen habe, da bin ich schon ganz schön erschrocken, aber da hat man ja noch, haben wir ja noch Zeit. Klar, es ist schade, aber ich denke, sie werden noch rechtzeitig fertig und wenn sie dann noch einen Wettkampf, ich glaube, im Sommer wollen sie jetzt vielleicht einen Wettkampf da machen, einen Testwettkampf, dann ist es ja auch noch okay. Ich denke mal, die Testwettkämpfe, sind wir ehrlich, das eine Jahr springe ich auf der Schanze gut, das andere Jahr nicht. Klar, man hat mal wieder die ganzen Gegebenheiten. Und ist ja für alle dann Chancengleichheit. Wenn die Schanze nicht fertig ist, können auch andere nicht mehr oder weniger dort trainieren. Also das sehe ich jetzt erstmal gar nicht so tragisch und lieber dann ordentlich fertig gebaut, als vielleicht nur so halb gewalkt, sage ich mal, und das dann alles eben passt.
Wir haben ja in den letzten Jahren, muss man ja fast schon uns auch so ein bisschen Gedanken drüber gemacht, was fangen wir eigentlich noch mit dieser Sommer-Grand Prix-Serie an, weil die Teilnehmerfelder bestenfalls durchwachsen sind. Besteht ja nicht auch die Gefahr, wenn man sagt, hey, man macht da einen Sommer-Grand Prix, dass das auch wieder ein B-Klasse springen wird und sich die Teams einfach sagen, ach, wisst ihr was, bevor wir da jetzt nur für ein oder zwei Wettkämpfe hinfahren, dann machen wir lieber ein anständiges Trainingslager.
Ja, ich denke, wenn jetzt dann die Schanzen dort fertig sind, ich glaube, da hat man dann wirklich die Weltklasse dort, weil jeder die Schanze einmal springen möchte. Oder man muss den Sommer Grand Prix einfach wieder geballter machen. Also, dass man sagt, die Orte gewählt auswählen, dass man es, also ich Planitzer, dann Österreich, Deutschland fährt, dass man irgendwie so eine ein, zwei Wochen Tour macht, wie es die Kombinierer teilweise ja auch machen, dass dann, dass die Fahrtwege nicht so weit sind und dass man das dann eben in 2 Wochen und dann vielleicht nochmal mit Abstand die nächsten Wettkämpfe stattfinden lässt und nicht einmal dorthin, einmal dorthin. Und Skispringen ist ja wirklich eine Ganzjahressportart geworden. Ich meine, es fing bei mir schon an, dass man eigentlich zum Anfang war Wintersaison vorbei und man hatte erstmal eigentlich einen Monat mehr oder weniger frei. Man hat natürlich schon was gemacht, aber nicht so spezifisch trainiert. Aber teilweise ist ja jetzt die Saison ist vorbei und dann geht es schon eine Woche später wieder zum Testen, wie die Ausgangswerte sind. Und dann wird erstmal weiter trainiert. Und dann haben die Athleten vielleicht zwischendrin einfach mal im Sommer ein, 2 Wochen Pause. Und umso länger man dabei ist, braucht man vielleicht auch ab und zu mehr Regeneration und viele haben ja dann mittlerweile auch schon Familie und das ist ja irgendwo auch wichtig für den Kopf, dass man das irgendwo auch unter einen Hut bekommt und ja, dass das dann eben alles auch zu viel wird für für viele auch und auch die Kosten für viele Verbände. Viele können sich einfach nicht mehr leisten, dorthin zu fahren, dorthin zu fahren. So ein Wochenende, denke ich mal, von Donnerstag bis Sonntag kostet pro Athlet, keine Ahnung, auch wie viel 100 Euro dem Verband. Das kommt eben drauf an, auch woher sie anreisen müssen. Und mich überrascht ja dann eh manchmal, dass die gerade die Japaner dann noch da mitmachen. Gut, die sind vielleicht in der Zeit in Europa, aber ja, es
Kostet
ist
halt
schon
auch Geld,
schwierig, genau.
ja.
Und man möchte die Zeit vielleicht auch anders nutzen. Und Skisprung ist ja auch immer mehr Materialschlacht geworden, also gerade auch die letzten Jahre. Man muss auch immer mehr feinjustieren. Es gab jetzt in den letzten Jahren auch viele Regeländerungen, wo viele gesagt haben, oh, da kann ich mich jetzt noch nicht dem Wettkampf stellen, beziehungsweise ich muss erstmal noch mein Material anpassen, dass es dann eben für den Winter hoffentlich passt.
Wie oft seid ihr denn zu deiner Zeit in Predazzo gewesen? Ist das eine Anlage gewesen, wo man sagt, auch da bin ich im Sommer eigentlich ganz gerne und ganz oft?
Ja, wir waren da ziemlich oft und ich habe Predazzo gemocht. Also die Schanze, die war super. Ich bin da sehr, sehr gerne gesprungen, die 90-Meter-Schanze, aber auch die 120er. Das war schon ein schöner Ort, aber das war jetzt vielleicht, ich weiß gar nicht, wie lange wir gefahren sind von Bad Endorf aus, also wo die Bundespolizeischule eben war. Ich glaube auch 3,5 Stunden. Das kommt ja eben drauf an. Auch an, sag ich mal, wo dein Stützpunkt ist. Wenn ich von Oberwiesenthal komme oder Oberhof, dann fahre ich ja schon fast 8 Stunden dahin. Dann überlegt man sich das ja natürlich auch, wie oft ich das mache. Und dann sind wir ja beim nächsten Punkt, wo sind die ganzen Orte, auch wenn eben solche große Ereignisse vergeben werden? Lohnt es sich danach überhaupt noch für Verbände dahin zu fahren oder liegen die so abseits, dass man einfach sagt, der Anreiseweg ist einfach so weit, da kann die Anlage noch so toll sein, da wird höchstwahrscheinlich keiner mehr hinfahren oder hinfliegen.
Ja, das muss man im Fall von Predazzo dazu sagen. Also es ist jetzt nicht komplett ab vom Schuss, aber es ist schon ein bisschen was, was man da auf sich hinnehmen muss. Für die Italiener und Italienerinnen ist die Anlage aber umso wichtiger, weil sie haben ansonsten in ihrem eigenen Land nichts Vergleichbares. Das muss man sagen. Wenn du jetzt aus dem Osten Italien kommst, dann hast du es nicht weit bis nach Planitza. Da sind die Gegebenheiten natürlich insgesamt top, aber wenn du jetzt aus Südtirol kommst oder dem Trentino, dann bleibt eben nur Predazzo und deswegen ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass die Anlage dann schnellstmöglich parat ist. Im Frühjahr 2025 soll es sein. Der Umbau kostet satte 23 Millionen Euro. Das Geld ist natürlich jetzt im Zusammenhang mit der Olympiabewerbung da, aber ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, hat es das denn eigentlich gebraucht? Weil letzten Endes so alt und so outdated schien mir die Anlage noch nicht.
Ja, ich kann jetzt auch nur noch von meiner Zeit sprechen. Gut, das sind jetzt auch da mittlerweile 2013, fast 11 Jahre her. Es hat sich auch ein bisschen was nochmal geändert in den Regeln. Zumal ja auch die Materialveränderung ganz schön extrem war, wo die Schanzen eben angepasst werden mussten. Da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Werden schon ihre Gründe gehabt haben. Vielleicht haben sie auch für die Zukunft gesagt, jetzt haben sie nochmal das Geld, also erneuern sie die Schanze nochmal komplett, weil so schnell werden sie die Möglichkeit dazu dann vielleicht doch nicht mehr haben. Also können sie jetzt auf den neuesten Stand bringen. Aber dann sind wir ja wieder bei den Kosten, wenn man ehrlich ist. Man baut für 23 Millionen eine Schanzenanlage, wo im Endeffekt 50 Männer und 50 Frauen herunterspringen. Und also es ist ja jetzt nicht wie eine Langlaufstrecke, wo dann vielleicht auch Privatleute das dann danach nutzen können oder ein alpiner Hang. So ehrlich muss man ja auch sein. Und da werden auch vielleicht nicht mal die Vereine und natürlich die hinter der Schanze stehen und den Vereinen, die werden immer sagen, da stecken wir das Geld rein. Aber ich weiß auch in Oberstdorf, da stand auch nicht mehr die Gemeinde so dahinter, weil dann sagt man, steckt es doch lieber mal in die Schulen rein, steckt es in Turnhallen rein, wo viele was davon haben, in Schwimmhallen. Also muss man ja auch mal ehrlich sein. Und das kostet natürlich sehr viel Geld. Ich sehe das jetzt auch in meinem Verein. Da soll nur die kleine Schanze umgebaut werden, was das schon kostet. Da kann man froh sein, wenn die Städte und wo das überall durchgewunken werden muss, noch Ja sagen für vielleicht 5 bis 10 Kinder im Jahr.
Ja, jetzt in dem Fall ist es, glaube ich, tatsächlich projektgebunden. Also sie hätten ja keine, das Geld wäre für andere Sachen gar nicht da, so gesehen. Dann wären sie
Deswegen
auch
meine ich ja,
blöd.
jetzt werden sie es
Ja.
nutzen. Deswegen ist es ja gut, dass sie es machen. Aber ich wollte nur
Ja.
mal das Ganze erklären, warum das manchmal so schwierig ist oder dass die das natürlich dann nutzen und nochmal so viel Geld da reinstecken, weil sie wissen, in den nächsten 10, 20 Jahren werden sie das nicht mehr können. Man kann nur
Ja.
hoffen, dass die Schanze dann so gut gebaut wird, dass es auch wirklich schön ist, weil das haben wir ja auch schon oft erlebt, neue Schanzen, dann ist doch nicht so toll zum Springen.
Also zumindest die Entwürfe, die ich so gesehen habe, die haben mir schon getaugt. Das ist auch ganz schön, dass es dann nicht so eine Stahl- und Beton Landschaft wird, sondern da ist auch ein bisschen Holzverkleidung dran, ist sehr alpin gehalten. Und auch mit K98 HS109 und K128 HS143 jetzt nicht so das Standardmodell von Skisprungschanzen, aber ich glaube, wirklich beurteilen kann man sie logischerweise erst, wenn man die ersten Sprünge gesehen haben. Und das nur als kleiner Einwurf. Du hast jetzt 2013 so beiläufig erwähnt und in deiner Bescheidenheit natürlich nicht erwähnt, dass du da Bronze im Mixteam gewonnen hast. Das muss an der Stelle auf jeden Fall auch noch erwähnt werden.
Ja, nicht nur ich.
Was aber natürlich weiterhin Trend der letzten Olympischen Spiele ist und 2026 auch fortgesetzt wird, ist dieses Bild von diesen Clustern, nennt man das. Ich glaube, da gibt es kein anständiges deutsches Wort für, deswegen bleiben wir dabei. Es ist eben nicht mehr so, dass der Ausgangspunkt dieses klassische olympische Dorf ist und von da aus steuert man dann in die Wettkampfstätten, sondern man residiert, so möchte ich das dann sagen, eben direkt an den Wettkampfstätten und man hat gar nicht so dieses Zusammenkommen von den verschiedenen Sportarten, was Olympia ja eigentlich ausgemacht hat. Erstmal die Frage noch, weil ich mich auch nicht mehr so wirklich dran erinnere, wie war das denn 2014 bei euch eigentlich?
Also wir waren sehr nah an der Schanze, aber wir waren auch nicht im Olympischen Dorf. Wir waren so im extra Hotel, sage ich mal, dass man nicht so fa weite Fahrwege haben. Aber da weiß ich auch, wie die Verbände sich da schon rechtzeitig kümmern müssen. Und es wird ja immer schwieriger, dann überhaupt noch Unterkünfte zu bekommen, die auch, sage ich mal, schon irgendwo auch einen guten Standard haben, dass man sich auch wenigstens halbwegs wohlfühlt, ohne dass man jetzt hier ein Fünf-Sterne-Hotel braucht. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
Ja.
Und ich glaube, zum Beispiel zur Eröffnungsfeier sind wir schon gar nicht gefahren, weil wir dann gleich offizielles Training hatten, weil das dann doch wieder ein ganzes Stück entfernt war. Und das merkt man ja auch immer mehr, dass kaum noch Leute zur Eröffnungsfeier gehen, sondern wirklich nur die Sportler, die vielleicht später dann die Wettkämpfe haben, beziehungsweise von jeder Sportart ein oder zwei Athleten man sieht. Und der Medal, also in Sochi ging es, für uns waren die Wege nicht so weit. Für die anderen Sportarten weiß ich gar nicht, aber ich glaube, es war schon relativ kompakt trotzdem. Also viel kompakter als jetzt in anderen Orten. Und ich glaube, du meinst halt diese ja, Zersplittung eigentlich von den Olympischen Spielen.
Genau,
Also,
ja.
dass man es immer mehr splittet. Im Endeffekt ist es so, als wenn man einen Weltcup-Springen hat und zum Beispiel jetzt wären München Olympische Spiele und wir wären Oberstdorf. Ich glaube, wir würden gar nicht mitbekommen. Für uns wäre es gar nichts. Also dann was Besonderes, wenn nur in Oberstdorf Skispringen, Nordische Kombination und Langlauf stattfinden würde.
Ja, und das ist jetzt bei diesen Spielen 2026 wirklich krass. Also es gibt sechs unterschiedliche Cluster, die von der Luftlinie her gar nicht so weit auseinander sind, aber es sind halt die Berge dazwischen. Entsprechend lange wären dann auch die Fahrzeiten, die du dann hinlegen müsstest, um von einem Ort zum anderen zu kommen. Andererseits, und das wurde ja bei einigen vorangegangenen Spielen kritisiert, es sind zumindest rund 80% der Sportanlagen schon vorhanden gewesen. Das heißt, es wurde nicht so viel neu gebaut. Es wurde hauptsächlich in Aufwertung investiert. Das einzige große Fragezeichen ist nach wie vor der Eiskanal. Dazu könnte man einen eigenen Podcast machen, aber wir konzentrieren uns hier aufs Skispringen. Finde ich, hat so seine Vor- und Nachteile. Ich glaube, im Sinne der Nachhaltigkeit sind wir erstmal froh, dass da jetzt nicht, wer weiß, wie viel aus dem Boden gestampft wird. Andererseits, so dieser olympische Kerngedanke man vereinigt die Sportarten an einem Ort, der kommt ja dann nicht so wirklich zustande, wenn man ehrlich ist.
Ja, ich denke, das wird auch immer schwieriger werden. Und ich denke, wenn man es so splittet, hat man natürlich die Möglichkeit, dass der eine Ort sich nur auf drei, vier Sportarten konzentrieren kann, was ja eh schon auch ein Riesenaufwand ist. Und dann der nächste Ort auf die anderen Sportarten. Also, dass man, das ist natürlich, denke ich, einfacher für die Veranstaltung überhaupt zu organisieren und auch mit den Unterkünften, wenn man das einfach so ein bisschen splittet. Wie du vorhin ja auch gesagt hast, wir haben jetzt die Europameisterschaften auch, verschiedene Spielorte. Ist natürlich leichter, als wenn jetzt alles an einem Standort, stattfinden würde. Ja, aber ich denke, das wird der Trend sein, weil es sonst gar nicht mehr anders machbar ist, dass man wirklich so ein Zentrum erschafft, sage ich mal, muss man ja fast erschaffen, dass du alle Sportarten vereinst, weil es ja auch immer mehr Disziplinen gibt und dann natürlich noch diese Unterkünfte stellst. Und da sind wir ja wieder bei Nachhaltigkeit, wenn ich das alles an einem Ort verbinde, dann weißt du ja, wie groß das Olympische Dorf ist, wie viele Hotels vielleicht gebaut werden müssen. Aber wer kommt dann wirklich noch dahin? Also verfallen die ja auch wieder. Von daher ist es vielleicht besser, man hat mehrere Orte. Und das, was da ist, schon eben nutzen kann.
Es wäre sicherlich noch mal was anderes gewesen, wenn man zumindest im Bereich des Skispringens der nordischen Kombination in Cortina d'Ampezzo selber geblieben wäre. Dort gab es ja schon mal Olympische Spiele 1956, eine sehr, sehr einzigartige Schanzenanlage, die dort auch immer noch steht und quasi so ein ja, so ein öffentliches Open-Air-Museum ist. Also wenn ihr mal in der Gegend seid, schaut euch das an. Ist wirklich sehr, sehr sehenswert. Aber sie wird halt eben nicht benutzt, eben weil es auch dort keine Skispringer gibt. Und die letzten Olympischen Spiele in Italien bis dato in Torino 2006, die sind ja so eine Art Mahnmal geworden, was so ja fehlende nachhaltige Nutzung von Sportstätten angeht. Es gab ja diese ARD-Doku mit Felix Neureuther, wo er sich mal angeschaut hat, Mensch, was ist eigentlich aus diesem Olympiadorf Pragelato geworden, wo sie ja auch ja, innerhalb von 2 Jahren ein Schanzenzentrum aus dem Boden gestampft haben, was aber gerade mal so rund 5, 6 Jahre benutzt wurde und heute vergammeln die Schanzen, also stehen rum, werden nicht genutzt. Auch die Jugendschanzen, die sie dazu gebaut haben, auch. Dann gab es 2011 nochmal kurz Berichte aus der Kategorie schlecht gealtert, wo es dann hieß, ja, die Anlage wird ab Frühjahr 2012 wieder genutzt wurde. Da ist nichts draus geworden. Genauso wenig aus dem Rückbau, den man 2017 angeregt hatte. Da war dann auch wieder kein Geld da, obwohl die Idee eigentlich war, dass man sagt, hey, wir reißen die großen Schanzen ab und machen da eine Skipiste draus, um das örtliche Skigebiet so ein bisschen zu erweitern. Fand ich schon sehr, sehr beklemmende Eindrücke, die man dort auch mitbekommen hat. Hast du die Doku gesehen? Und wenn ja, was hat sie mit dir gemacht?
Ich habe sie noch nicht gesehen, aber ich werde es mir bestimmt mal bei Gelegenheit anschauen. Ja, es wird, denke ich, ja, es ist schade. Und wenn wir wissen, was jetzt Predazzo nur für den Umbau bezahlt, dann wissen wir, was neue Schanzen komplett kosten. Aber wir haben viele solche Orte. Ich denke, Sochi springt auch fast keiner mehr. Wenn wir wissen, was für ein Gebiet da noch die Schanzen reingebaut worden sind, das ist eigentlich auch irgendwo ein Naturschutzgebiet, für das, dass sie dann eigentlich gar nicht mehr genutzt werden. Vancouver ist ja fast das gleiche Trauerspiel. Und es gibt da genug Anlagen, glaube ich, die kaum noch genutzt werden. Und dann eben einfach nur verfallen, vergammeln. Und das hat halt null mit Nachhaltigkeit zu tun. Aber ich denke, Pracelato liegt eben auch wieder ungünstig für den ganzen Skisprungzirkus, dass man sagt, man fährt da eben mal schnell hin und trainiert da.
Ja, ist wirklich extrem abgelegen. Und dazu kommt halt eben noch, in der Region gibt es so gesehen keine richtige Skisprungtradition. Deswegen, es war zwar gut gemeint mit den Jugendschanzen dort, aber das ist ein Ort von 500, 600 Einwohnern und im Umfeld ist halt auch nicht viel. Da ist es dann natürlich schwierig, da wirklich ja, was Langfristiges irgendwo aufzubauen. Sochi ist vielleicht doch mal ein leicht anderes Beispiel. Also ab und zu gibt es zumindest noch lokale russische Wettkämpfe und Meisterschaften alle paar Jahre. Aber auch da wieder, welche Skispringer kommt aus Sochi? Das ist ein Ort am Meer. Da hat es jetzt mit Wintersport auch nicht so wahnsinnig viel. Ja, und Kanada als solches ist auch nochmal ein ganz eigenes Thema. Also ich habe jetzt die Tage wieder Bilder aus Calgary gesehen, wo sie die Schanzenanlage ja 2018 dicht gemacht haben, die steht auch nur in der Gegend rum. Passiert nichts, obwohl du eigentlich genau in dieser Stadt zumindest einen Skiclub hast, der das Skispringen betreibt und alle kanadischen Skispringer und Skispringerinnen, die es aktuell so gibt, die kommen aus Calgary, die wären froh, wenn sie vor ihrer Haustür trainieren könnten, aber die Möglichkeit wurde ihnen dann leider Gottes genommen. Wenn ich dir jetzt aber sage, Mensch, Uli, du hast jetzt völlig freie Hand über die Gestaltung von solchen Großereignissen, wie würdest du sowas denn aufziehen, wenn du alle Möglichkeiten hättest?
Da musst du mir noch mal einen Monat Bedenkzeit geben, dann gebe ich dir ein Konzept. Nein, das zeigt ja schon so aus der Tasche. Also man kann immer sagen, was nicht gut ist und macht es besser und so, aber es ist eben alles nicht mehr so leicht, auch natürlich die Wege zu beachten. Das Sicherheitskonzept wird, glaube ich, immer schwieriger werden mit der Sicherheitslage, die aktuell gerade ist. Aber ich würde schon probieren, an Orte zu gehen, die vielleicht schon vorhanden sind, wo ich auch weiß, da wird es auf jeden Fall Nachwuchs die nächsten Jahre geben. Das wollte ich eben auch noch sagen mit Pracelato. Selbst wenn du jetzt, sage ich mal, 10 Springer, Springerin hättest. Aber es geht ja dann weiter, wenn ich jedes Mal vielleicht 1, 2, 3 Stunden fahren muss, um irgendwo mich zu messen mit anderen oder nach Österreich. Wer macht denn das heutzutage wirklich noch? Das ist ja so viel Aufwand. Deswegen würde ich schon schauen, dass ich an Orte gehe, wo zumindest dann auch Nachwuchsförderung stattfindet oder wo ich dem Land wirklich was Gutes tue. Zum Beispiel, wenn ich in Kanada, Calgary jetzt, wenn die sich bewerben würden, da mal eine Weltmeisterschaft wieder vergebe, um eben vielleicht dort ein neues Schanzenzentrum zu bauen, wo ich auch weiß, Mensch, da tut man dem Land auch wirklich einen Gefallen und zumindest an solche Orte zu gehen. Aber wenn man keine Bewerber hat, dann ist man ja froh, dass man überhaupt einen Bewerber hat. Und dann ist es einem vielleicht auch egal, wo dann der Sport stattfindet. Man hat es ja auch bei den Olympischen Spielen gesehen. Wir waren ja nicht umsonst an diesen Orten in den letzten Jahren, wo eben die Spiele ausgetragen worden sind. Weil die noch gesagt haben, sie haben das Geld und denen ist das auf Deutsch gesagt, scheißegal.
Ja.
Aber im Endeffekt wird es eben auch nicht mehr genutzt mit Pyeongchang und wie sie alle heißen.
Ja, und das ist dann wirklich enorm schade, dass dieser Kerngedanke, der dahinter steht, den Sport zu zelebrieren, dass da wirklich was draus gemacht wurde, was eigentlich nicht mehr der Grundidee irgendwo entspricht, und fernab dessen ist und dann eben, sagen wir mal, etwas bodenständigeren Organisatoren die Möglichkeit halt auch nimmt, sich drauf zu bewerben. Und da muss man sich dann als Sportverbände dann auch mal fragen, ob das so der richtige Weg ist. Jetzt habe ich als allerletztes noch einen Punkt, der schon so ein kleiner Vorgriff auf die nächste Folge ist, auf die ich mich schon sehr, sehr freue. Da werden wir mal so ein kleines Experiment wagen. Das hattest du vorhin auch schon leicht angeschnitten, dieses Thema, dass der Kalender jetzt schon so voll ist, dass die Sportlerinnen und Sportler irgendwo so an der Belastungsgrenze sind. Und ich habe im Vorgriff auf diese nächste Folge die Archive mal so ein bisschen durchwühlt nach alten Skisprung-News und da habe ich was gefunden, dass vor 14 Jahren schon Leute, die sich wirklich auskennen, Werner Schuster, damals Bundestrainer beim Deutschen Skiverband, oder Toni Innauer, ÖSV-Sportdirektor und ein gewisser Thomas Morgenstern, genau vor dieser Überbelastung gewarnt haben. Und das fand ich deshalb so bemerkenswert, weil ihr ja jetzt aktuell diesen Podcast hört, in dem es ein Jahr Bischofshofen-Verbot gab, weil dieser Name so oft gefallen ist mit dem Tourneefinale und dem anschließenden Weltcup, den es da gab vor 2 Jahren. Aber zumindest Sandro Pertile scheint ja daraus gelernt zu haben, denn der hat gesagt, dass es zwar schade ist, weil die Firma als Weltcup ausfällt, aber sagt dann, gut, dann machen wir nach der Tournee mal noch ein Wochenende frei. Ist es jetzt erstmal kein Ersatz geplant? Findest du das gut?
Erstmal, da sind wir ja schon mal bei dem Wort erstmal. Es kann ja auch sein, wenn irgendwo noch anders ein Weltcup ausfällt, dass dann doch das Wochenende genutzt wird. Aber vielleicht brauchen wir auch mal so ein Wochenende, was dann eben als Möglichkeit zum Schieben gibt. Aber ich denke, es ist nicht schlecht, weil ich fand das schon ein paar Mal extrem, gerade wenn du Tourneesieger geworden bist und 2 Tage später, das war mal ein Jahr, da war der, da ist der Kamis doch Tourneesieger geworden. Ich glaube, 2 Tage später waren sie beim Skifliegen oder sowas. Also die können das ja gar nicht mal auch genießen und das ist ja auch so, das ist dann so, ja, jetzt habe ich den goldenen Adler gewonnen und zack, nächste Station geht's weiter und dann wird man schon wieder daran gemessen und was der Tournee gewonnen, heute wird er nur Fünfter. Das fand ich schon immer extrem und ich denke, für alle ist es auch mal gut, um wieder Kraft zu sammeln und auch natürlich irgendwo ein Sicherheitsaspekt, ne? Dass man auch, dass vielleicht Verletzungen vorgebeugt werden, weil man eben mal ein bisschen mehr regeneriert. Und ich denke, was ist ein Wochenende im Kalender? Man sieht so viel Skisprung, also gerade von den Männern.
Ja.
Bei den Frauen ist das ja nochmal ein bisschen anderes Thema. Da könnte man ruhig noch ein, zwei Weltcups mehr im Programm haben, ohne dass es jetzt zu viel wird. Gerade wenn man noch ein Weltcup ausfällt. Aber ich denke, den Männern tut es gut und auch der Tournee, also einfach das mal auch sacken zu lassen, was da passiert ist.
Ja, also ich verstehe grundsätzlich absolut beide Seiten. Ich glaube, gerade für die Männer ist es nicht verkehrt, eben weil die Tournee nochmal ein ganz anderes Programm ist, was dort dann um die Jahresende gesprungen wird. Für die Frauen hat es mir dann wiederum sehr, sehr leid getan, einfach aus dem Grund, dass sie eh schon nach Lillehammer dann erstmal eine relativ lange Pause haben, bis dann Engelberg ist. Das heißt, es gibt quasi die Saisoneröffnung, dann ist 3 Wochen Pause und dann ist Engelberg und dann nimmt die Saison so richtig Fahrt auf, wird dann aber wieder jetzt von diesem freien Wochenende unterbrochen. Ja, hat alles sein Für und Wider, aber aktuell die Situation, so wie sie ist, ich könnte mir vorstellen, wenn sie es unbedingt wollen, finden sie zumindest für die Männer Ersatzorte, weil die hat es immer gegeben in den letzten Jahren. Das wird nicht das Problem sein. Wenn es dann hieße, dass die Frauen hinten runterfallen, dann wäre mir die aktuelle Lösung doch ganz recht. Das dürfte aber auch keine Überraschung sein. So gut kennt ihr mich inzwischen.
Ja, man muss das ja auch, kann man ja, also es wird ja immer getrennt zwischen Frauen und Männern und da ausgerechnet mal nicht. Also man hätte ja auch mal das sagen können, hier, das Wochenende gehört nur den Frauen, dann haben sie vielleicht auch mal mehr Chance, dass es mehr Fernsehen noch gezeigt wird, weil die Männer eben mal Pause haben. Das war schon immer, wenn wir da mal einen Weltcup hatten, hatten wir natürlich mehr Aufmerksamkeit. Und das hätte man ja dann machen können. Das heißt ja nur, dass Männer mal das freie Wochenende, dann hätten sie trotzdem Skisprung im Fernsehen. Und das wäre eigentlich eine optimale Lösung. Ich verstehe nach wie vor nicht, und das ist seitdem wir aber diese Weltcup-Einführung bei den Frauen haben, immer dieser Saisonauftakt in Lillehammer und dann 3 Wochen nichts. Teilweise war es ja noch länger, teilweise hat man ja Lillehammer und dann einen Monat nichts und dann ging es mit Japan los und noch zwei Wettkämpfe irgendwo in Europa und dann musste man schon entscheiden, wer fährt zu den Olympischen Spielen, wer fährt dorthin. Im Endeffekt hat man gerade mal sechs Wettkämpfe gehabt. Ja, das verstehe ich nicht, das finde ich traurig. Da wäre ich sehr dafür, dass sie da endlich mal ein Konzept finden, wo man das auch dazwischen füllt. Oder man fängt eine Woche später an oder wie auch immer, aber dass nicht immer diese langen Pausen sind, weil im Endeffekt hat man Lillehammer angefangen und in 3 Wochen weiß trotzdem keiner, wo man steht. Und ich war vielleicht auch so jemand, ich musste erst mal reinkommen in der Saison. Mir hätte es manchmal gut getan, wenn man gleich eine Woche später wieder einen Wettkampf gehabt hätte. Und ja, das ist schade und kann ich nur ja, an die FIS meinen Wunsch äußern, das anders zu gestalten. Und vor allem auch, wenn wettkampffreies Wochenende für die Männer ist, muss es ja aktuell nicht für die Frauen sein, weil die sind, glaube ich, noch weit davon entfernt, dass es zu viel wird.
Ja. Und wer dir da mit Sicherheit auch beipflichten würde, wären die nordischen Kombinierer und nordischen Kombiniererinnen, weil wenn man sich deren Wettkampfkalender mal anschaut, dann ist das Skispringen immer noch sehr, sehr gut bestückt, was das angeht. Also die hat jetzt diese Absage doch wirklich nochmal um einiges zurückgeworfen, weil sie eben schon weniger Wettkämpfe haben, noch mehr Pausen, dann noch einige Wackelkandidaten, was jetzt auch so das Thema Schneesicherheit und so angeht. Da sind wir im Skispringen zum Glück ein bisschen besser dran. Ja, und damit würde ich sagen, wir haben das Gros der Themen, was wir uns vorgenommen haben, abgearbeitet. Vieles dabei, über das es sich lohnt, Gedanken zu machen. Wir hoffen natürlich, dass euch diese Folge auch gefallen hat, dass ihr jetzt mit dem, was wir euch an die Hand geben konnten, dann auf dem aktuellsten Stand der Dinge seid. Und ja, in diesem Zuge darf ich mich natürlich in erster Linie ganz herzlich bei dir bedanken, liebe Uli, dass du diese Diskussion mitgemacht hast.
Gerne, jederzeit bin ich wieder dabei.
Und das können wir vorab schon mal sagen, denn du wirst auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein. Ich hatte es ja gerade so ein bisschen angedeutet, ich habe mich in die Archive begeben. Ich habe mal so geschaut, Mensch, worüber ist in den letzten ja, 10, 15 Jahren im Skispringen eigentlich so berichtet worden, habe da so das Best-of der Schlagzeilen mal rausgekramt. Das werden wir uns dann mit dir und noch einem weiteren Gast mal anschauen, gucken, Mensch, was hat es da eigentlich so für Ideen gegeben? Was ist daraus geworden? Vielleicht auch das ein oder andere wirklich amüsante und kuriose. Also da dürft ihr euch auf eine Retro-Folge freuen. Bis dahin wünschen wir euch in erster Linie eine gute Zeit. Wenn ihr Fußballfans seid, viel Spaß bei der Europameisterschaft. Und auch bis zu den Olympischen Spielen ist es ja nicht mehr allzu weit. Aber vorher hören wir uns ganz sicher wieder hier in der Flugshow. Wie gesagt, macht's gut. Bis dahin, zum nächsten Mal. Und wie immer gilt, fliegt, soweit es geht.